Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute Nachmittag bei mir, Mittwochnachmittag, Dr. Annette Rennert bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Annette, erzähl, wer du bist, was du machst für die Zuschauer und auch Zuhörer.
Hallo, ich bin Annette Rennert, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und komme aus Dortmund und arbeite dort in einer Hausarztpraxis mit zwei Standorten. Seit 2021 bin ich Praxisinhaberin da mit meinen drei anderen Kollegen. Und damals haben wir quasi die Ursprungspraxis erweitert um eine zweite Praxis und haben dann eine ÜBAG gegründet, weil wir einen diabetologischen Schwerpunkt gegründet haben und versorgen so viele Patienten mit insgesamt mittlerweile vier Praxispartnern, einer angestellten Ärztin, im Moment fünf Weiterbildungsassistenten und ich glaube dann so 20, 25 MFAs noch dabei. Genau.
Wow, ganz schön viel. Und nicht nur das, sondern du hast auch jetzt seit kurzem noch ein neues Projekt gestartet. Da kommen wir später im Verlauf drauf. Aber heute möchten wir, bevor wir da in die Tiefe gehen, möchte ich mal ein bisschen anders anfangen. Ich habe nämlich fünf Fragen vorbereitet, so zum Start. Da können die Zuhörer und Zuschauer dich schon ein bisschen besser kennenlernen. Wo ich dich bitten würde, einfach mal so die Sätze zu vervollständigen. Okay, lass uns starten. Also, wenn ich nochmal eine Praxis gründen würde, dann würde ich auf keinen Fall mehr.
Hui, eigentlich muss ich sagen, hat alles ganz gut geklappt tatsächlich. Und viele Dinge, die ich mir gewünscht habe, sind passiert. Ich bin aus der Klinik gegangen, weil ich nichts ändern konnte. Und seit ich in der Praxis bin und quasi die Gewalt über alle Prozesse habe, ganz viel so machen konnte, wie ich wollte. Deswegen würde mir
also mehr Autonomie und Kontrolle und Selbstbestimmtheit.
Ja. Auf jeden Fall. 100% sozusagen.
Ja, sehr gut. Zweite Frage. Digitalisierung scheitert in Arztpraxen am häufigsten, weil
wir uns nicht trauen, loszugehen.
Okay. Mich treibt bei all dem vor allem an, dass
unser mega cooler Job wieder richtig viel Spaß macht und man sich nicht frustriert über die ganzen Prozesse ärgern müssen, die nicht funktionieren, sondern einfach Zeit für Menschen hat und Dinge so machen kann, wie man sie will und nicht wie man sie muss, weil irgendwelche äußeren Zwänge, die über Doku und Co. laufen, sich ergeben.
Mhm. Sehr schön. Manchmal frage ich mich wirklich, warum so viele Kolleginnen und Kollegen noch immer
alles so machen, wie wir es schon immer gemacht haben, weil das ein Totschlagargument ist und dadurch nichts besser wird und man einfach als niedergelassener Arzt, Schrägstrich Unternehmer, das finde ich ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen, weil wir sind einfach nicht nur Ärzte, sondern wir leiten alle kleine Unternehmen, sich so aufstellen könnte, wie man es wollte. Man muss nur sich kümmern und diesen Wunsch nach besseren Bedingungen auch versuchen, anzugehen.
Sehr schön gesagt. Und die letzte Frage, wenn ich heute entscheiden müsste, ob ich das alles wieder machen würde, dann?
Würde ich sofort ja sagen.
Ja, schön, dass du im Podcast warst. Damit haben, glaube ich, alle alles gehört und wir sind zufrieden, oder? Ich glaube, manchmal sind so ein paar Fragen, können schon ganz viel über einen Menschen verraten, was ich sehr schön finde. Und ich finde, an den Antworten wird mal wieder deutlich, das Thema Unternehmertum finde ich ganz relevant. Ne? Es gibt Typen, die sind das und es gibt welche, die lieber in der Klinik sind und diese ganzen Dinge gar nicht haben wollen und dafür schlechtere Prozesse in Kauf nehmen. Ja. Und dann gibt es die sagen, nein, ich habe die Nase voll, ich will selbst gestalten und mir das so einrichten, wie ich möchte. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, weil wir haben uns beide kennengelernt, das erste Mal bei der DMEA vor einem Jahr, und da fielst du mir schon so auf, so hochdynamisch, und ich finde, hier sind immer sehr viele männliche Kollegen bei mir im Videocast und Podcast. Und ich denke mal, wo sind denn die ganzen Frauen? Und jetzt bist du da und ich freue mich sehr. Und wir dürfen noch viel mehr Kolleginnen zeigen, die so aktiv sind. Und eins deiner Schlagwörter oder Hashtags, wie man sie immer so nennt, ist nicht machen, nicht meckern, ne? Was ich sehr, sehr schön. Machen statt meckern, genau. Ja. Und da teilst du ganz viel Erfahrung bei LinkedIn mit anderen Kolleginnen und Kollegen und auch in letzter Zeit viel zu dem Thema EPA, weil du in der Pilotregion tätig warst und wahrscheinlich auch noch bist. Ja. Und vielleicht magst du da so ein bisschen darüber berichten, weil ich arbeite ja in Anführungsstrichen zum Teil angestellt in einem Klinikverbund und habe noch lange nichts, muss ich ja gestehen, mit der EPA zu tun. Deswegen freue ich mich über deine Erkenntnisse.
Okay. Also womit soll ich jetzt anfangen? Weil da ist schon ganz viele Sachen gefragt. Ich kann zu allen
mit dem
Empowerment
mit der, Empowerment von Frauen. Du, fang an, wie du möchtest.
Mit
der EPA. Dann lass uns mit der EPA anfangen.
Genau, also EPA ist was, worauf ich mich richtig doll gefreut habe, wirklich. Ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass es losgeht und dass es auch durchgedrückt wurde, dass es dann losgeht. Und das ist einfach ein Tool, sage ich, das ein Gamechanger werden wird. Das sind so zwei Wörter, die ja bei LinkedIn und überhaupt in Social Media immer so rausgehauen werden, aber ich finde, das trifft bei der EPA einfach zu, weil das erste, also der erste Schmerz, den ich jemals hatte in der Klinik war, in der Notaufnahme zu sitzen und nicht zu wissen, was diese Patienten haben und zu denken, mein Gott, es gibt einen Hausarzt oder irgendjemand, der diese Dinge alle weiß. Sie sind irgendwo aufgeschrieben, aber sie sind nicht bei mir und ich soll sie mir jetzt aus den Fingern saugen. Und im Zweifel sitzt man dann an diesem Tisch, schreibt irgendwelche Sachen, der Patient liegt neben einem, man hat ihn weder untersucht, noch konnte man mit ihm reden, noch war irgendwas und ich war einfach nackt aufgeschmissen und der Patient war schlecht versorgt. Ja.
Ja.
Damals habe ich mir schon gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt alles einzeln hier schreiben soll, dass ich es wieder abschreiben soll. Dann war man vielleicht froh, weil man mal einen Vorbrief hatte, dann hat man wenigstens ein paar Diagnosen und so gehabt, aber damals habe ich mir schon gedacht, boah, es muss irgendwie so eine EPA geben. Und ich meine, dieses Gespräch darüber gibt es ja seit 20 Jahren und es ist eigentlich klar, dass sowas sinnvoll ist. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, es auf die Straße zu bringen. Und deswegen war ich sehr froh, dass es jetzt losgegangen ist. Mit unserem Praxisverwaltungssystem, was wir ja damals, als ich in die Praxis gekommen bin, sind, auch gewechselt haben, genau wegen solcher Dinge, ne, dass man einfach neue Dinge schnell und gut umsetzen kann, hat das wirklich gut geklappt. Und wir konnten eigentlich relativ unproblematisch starten. Das heißt, Karte rein, EPA da, um es mal kurz zu machen. Also das war wirklich gut. Was dann den ganzen Rest der EPA angeht, bin ich auch total, also ich bin jetzt nicht nur EPA-Fan, was den Prozess angeht. Ich bin EPA-Fan, was die Sache angeht. Also jeder Mensch in Deutschland braucht eine EPA, damit wir einfach im Notfall ihm besser helfen können, damit wir ihn besser versorgen können. Und damit einfach viele vermeidbare Dinge nicht passieren. Ja, also Medikationsfehler oder Behandlungsfehler, die wirklich daraus entstehen, dass Menschen einfach keine Informationen haben. Nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil die einfach nicht verfügbar sind. Wie wir das jetzt ausgestalten, das ist ein langer Weg, glaube ich, und da müssen alle mitmachen. Das ist, finde ich, tatsächlich nach dem E-Rezept eins der Felder, wo es wirklich dazu kommt, dass mittlerweile alle gelernt haben, dass man intersektoral arbeiten muss. Ja, also das betrifft ja einfach ganz viele Player. Ja, da ist nicht nur die Ärzte, da ist die Gematik, da ist die KWV, da sind die Patienten, so viele Leute, die alle eigentlich mit rein müssen. Und das üben wir jetzt gerade und auch vielleicht mit ein bisschen Schmerz, aber dass wir überhaupt losgegangen sind und dass einfach das Thema jetzt da ist und dass das Tool da ist, ist einfach großartig. Also wirklich, ich freue mich und wir müssen das jetzt gestalten und in 5 Jahren wird es, glaube ich, so laufen, dass man sagt, wie konnte ich jemals ohne EPA sein? Hoffe ich.
Das glaube ich auch. Dennoch ist ja immer wieder noch eine Menge Kritik. Was waren so jetzt deine ersten Erkenntnisse, wenn du da in die Akten geguckt hast? Die waren ja wahrscheinlich teilweise noch eher leer. Und was
die sind komplett so leer.
Komplett leer. Das heißt, du hast sie erstmalig gefüllt mit den Patienten.
Ja, da kommt ja schon mein erster Kritikpunkt eigentlich, weil quasi der Start wurde ja geplant, ohne dass wir gefragt worden sind, ja, oder beziehungsweise nicht einbezogen worden sind. Das heißt, da haben sich Leute überlegt, okay, welche Steps kommen jetzt, dass wir diese EPA ausrollen können. Und da war halt der erste Step die Medikationsliste. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen, die finde ich mega gut. Dann der andere Punkt ist, wir laden PDFs hoch.
Ja.
Völlige sinnlose Idee, meiner Meinung nach, ja, weil PDFs einfach nicht helfen im Alltag. Natürlich ist es jetzt gerade für mich schön, ich habe ja total übersichtliche EPAs, weil die sind ja alle leer und ich kann die ja so befüllen, wie ich das möchte. Auch das ist ja auch ein Prozess, den man üben muss, weil hochladen, kann man vieles, ne, wenn man so in den Praxen guckt, wenn es denn digitalisierte Befunde zum Beispiel gibt, sind die häufig sehr, ich würde mal sagen, spannend formatiert und oder auch beschriftet. Ja, da ist ja nicht drauf geachtet worden, weil es eigentlich nur für interne Zwecke gedacht war und nicht zum Hochladen in eine EPA. Heißen bei uns Befunde manchmal auch Krankenhaus letzte Woche oder irgendwie sowas.
Ja, ne? Macht
Sinn, wenn sowas in der EPA landet. Das heißt, all diese Dinge kommen jetzt hoch. Glaube ich auch übrigens ein großer Faktor, warum viele Angst haben, diese EPAs zu befüllen, weil man dann einfach offenbart, dass man
total
Management hat. Ich bin hier auch mal so, Leute, das liest jeder, ihr müsst keine Rechtschreibfehler in diese Dinger machen. Aber
total,
dazu kommt dann noch, dass ich in einer PDF, die dann im Zweifel auch noch schlecht beschriftet ist, auch einfach nicht schnell Informationen finde. Ja, also jetzt am Anfang sind Briefe drin, hinter sind 500 drin. Wenn ich keine KI habe, die mir was sucht, wenn ich keine Volltextsuche habe, die mir was sucht, dann hilft mir das ja nicht. Das wäre halt meine Bitte gewesen, wenn man mich früher gefragt hätte, dass wir diese EPA eben nicht befüllen mit irgendwelchen PDFs, sondern im Zweifel mit strukturierten Daten und dass man mit so einer Patientenkurzakte anfängt. Also was heißt, wie heißt der Patient? Hat er Allergien? Was hat er für Diagnosen? Was nimmt er für Medikamente? Dann sind schon wirklich, weiß ich nicht, 60% der Use Cases, die ich ja als Arzt habe und nicht nur als Hausarzt, sondern als jeder Arzt, ne, im Krankenhaus, ja, der Arzt, sind schon abgedeckt. Und dann vielleicht noch als Zückerli dazu, den letzten Arztbrief wäre natürlich schön, ja, aber die Basics bräuchte ich und die bräuchte ich dann auch in so einer Form, dass ich sie nutzen kann, ja. Und im Moment ist das leider nicht so, was ich sehr, sehr schade finde, wo ich aber denke, dass das einfach Dinge sind, über die man sprechen muss. Und darüber, dass viele jetzt ja auch durch diesen Rollout, Soft Rollout, wie sie es genannt haben, ich habe mir ja einen Rollout Light gewünscht damals, ist ja im Zweifel das Gleiche, dass die darüber einfach die Kollegen mal gucken und dann auch merken, okay, das sind ja jetzt vielleicht die Momente, wo ich das gut gebrauchen könnte und jetzt würde ich mir aber wünschen, dass ... und dann auch eine Frage stellen können, die ja einfach, ja, das kann man ja zusammen entwickeln. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt das fertige, perfekte Produkt dahingestellt kriegt und das wird man ja auch niemals bekommen, wenn nicht alle miteinander zusammenarbeiten und sagen, was sie brauchen, weil die Gematik hat einfach den Praxisprozess nicht da im Blick gehabt. Ne? Und die Praxisverwaltungssysteme auch haben sich Mühe gegeben, aber auch die wissen häufig einfach nicht, wie es dann wirklich in der Praxis abgebildet wird oder gemacht wird. Und dann kommen auch da immer wieder so Brüche rein, wo man denkt, mein Gott, hättet ihr mich mal gefragt, hätte ich gesagt, das brauche ich gar nicht, aber dafür brauche ich irgendwie was anderes total wichtig. Ne? Genau, also.
Ja, ich kann das alles nur bestätigen. Insbesondere, ich meine, es gibt ja noch nicht mal eine Nomenklatur oder Qualitätsmanagement, dass wir alle, also der Hausarzt in Bayern und der Arzt auf Amrum, verschiedene Fachrichtungen, den gleichen Satz oder die gleichen Wörter für das gleiche, den gleichen Inhalt nutzen. Ne? Wir haben da einfach keine richtigen Richtlinien, so wie schon jeder Arztbrief von jeder Facharztrichtung sehr unterschiedlich aussieht. Und sogar innerhalb der eigenen Praxis, der eine so schreibt und der andere so schreibt. Also diese Standards fehlen. Genau. Und das macht diese Suche natürlich in einer EPA irgendwann dann natürlich unfassbar schwierig. Und wie du schon sagst, die Diagnosen, die Medikation, Namen, Größe, Alter, Gewicht und sowas, wenn das schon mal da strukturiert da wäre, das wäre schon super, wenn wir das von jedem Patienten hätten.
Ja, und das ist genau das, was du ansprichst, ist eben das Problem, dass da geht es um dieses Thema, also wer da jetzt nicht so drin ist, deswegen versuche ich das immer auf Deutsch zu erklären und nicht in der Sprache, ist aus unserer EPA-Bubble. Na, da geht es um Metadaten. Das heißt, wie lade ich was hoch? Ja, also ist ein Brief immer ein Brief? Ist ein EKG immer ein EKG? Mhm. Ja, und diese ganzen Dinge sind halt einfach dadurch, dass sie ja auch in unserem Praxisverwaltungssystem nicht gut vorgegeben sind, ja, einfach schwierig für alle zu erfüllen. Ich bin ja wirklich Nerd, was sowas angeht, ja. Und ich will, dass Sachen gut laufen und ich will, dass Prozesse immer geradlinig sind, ja. Und ich hatte hier wirklich jetzt wochenlang Stress mit allen Funktionsherstellern, also Boso, Cardiosoft, GE, die unsere Geräte angebunden haben, weil wir sind ja komplett digital, ja. Und wir schreiben auch Befunde zurück ins System. Aber die PDFs, die zurückgeschrieben werden, haben erstmal eine Patientennummer bei manchen, dann haben sie irgendwie eine eigene Gerätenummer, da steht aber nirgendwo EKG bei. Ja, das heißt, wir mussten uns jetzt einen Workaround basteln, dass wir die PDFs nicht mehr von den Geräteherstellern, weil die sagen, nö, können wir nicht. Das kann man nicht umstellen, generiert sich automatisch. Ja, wir haben jetzt einen Workaround, dass wir eben nicht zurückschreiben über GDT, sondern einen Druck initiieren, den dann die MFA aber leider manuell beschriften muss. Ja, also wir müssen jetzt, wenn wir ein EKG schreiben, muss er schreiben EKG-Nachname. So haben wir uns jetzt geeinigt. Ne? ABI-Nachname, LUFU-Nachname, dass wir halt einfach eine klare Beschriftung auch dieser PDFs haben. Ja? Aber selbst die Gerätehersteller können das nicht leisten. Das wäre ja eigentlich einfach. Und auch das sind ja so Sachen, die müssen halt auffallen jetzt. Und ich hoffe, dass die auch durch so Anrufe wie von uns dann da vielleicht und weil in Zukunft dann Lösungen entwickeln, die einfacher sind, ne? Und wo es dann einfach klar ist, okay,
die müssen sich ja auch anpassen. Die müssen sich ja auch anpassen, ne? So in Anführungszeichen.
Ja, aber diese Punkte muss man ja erstmal finden.
Klar.
Und wenn man die nicht macht, dann findet man die halt auch nicht, ne? Und dann kann man sie auch nicht verbessern.
Mhm. Ja. Noch etwas, was dir.
Zum Beispiel die Medikationsliste, um mal einen positiven Punkt zu nennen, der wirklich richtig gut funktioniert. Das ist diese Medikationsliste, weil das ist ja wirklich ein Use Case, den alle nutzen können, der keinem Arbeit macht. Also diese Liste generiert sich von alleine über den E-Rezept-Server. Wir alle verordnen ja E-Rezepte in der Form, in der wir es können. Also da ist ja dann auch wieder Thema Privatrezepte, grüne Rezepte, Betäubungsmittel. Das muss auch alles kommen. Aber wenn das kommt, läuft das ja dann auch automatisch in diese EPA rein. Das heißt, ich habe in der Medikationsliste alle Verordnung aller Kollegen seit diese Akte angelegt ist. Und dann kommen wir zum nächsten Step, wieder gutes PVS-System, hat das schön umgesetzt, haben wir quasi eine Liste, die ich öffnen kann. Da kann ich draufklicken, in Medikationsplan übernehmen und ich habe sofort das Medikament, muss nichts eingeben, muss nichts suchen. Ja, der Vertretungspatient zum Beispiel, der kommt rein und sagt, ja, ich habe immer dieses Metoprolol, und dann fragt man, ja, welche Stärke, wie oft nehmen Sie das, welche Marke. Es ist ein Klick. Ja, das ist Zeitersparnis, Patientensicherheit, keiner muss irgendwas tun, ja, das ist ein perfekter Use Case, wenn die anderen Dinge sich so ergeben, ja, also zum Beispiel jetzt, was die Patientenakte angeht, dass die EPA fragt mich, hey, du hast die und die Diagnosen kodiert, möchtest du, dass die der Patientenakte zugeführt werden, ja, und ich muss einen Klick machen und das lädt sich dann da hoch, hat ja keine Arbeit, haben alle nur einen Benefit, ne, der Neurologe freut sich, der konnte sofort seinen Senf loswerden, dann, also das sind alles so Dinge, wenn die gut programmiert sind und wenn die gut laufen, haben alle nur mehr Spaß und weniger Arbeit und mehr Zeit, weil man es einfach nicht selber alles manuell immer wieder machen muss. Ja, und der Patient ist auch froh, weil der weiß ja einfach oft nicht, was er hat. Beziehungsweise auch da, nächster Punkt, warum ich glaube, dass die EPA ein Gamechanger ist, wenn wir die Patienten dazu bekommen, dass sie diese Akte annehmen und dass sie verstehen, dass das für sie ein wichtiges Tool ist in der Verwaltung ihrer Gesundheitskompetenz, ist das doch auch super, wenn ich weiß, was ich habe und ich auch den Arzt aktiv fragen kann, hey, in meiner EPA steht, ich habe eine Hypothyreose, was ist das denn eigentlich? Oder ne, ist das jetzt eine Unterfunktion oder eine Überfunktion oder wie auch immer? Also er hat das erste Mal den Zugang überhaupt, seine Geschichte zu hinterfragen. Ne? Und wenn die dann in 10 Jahren immer noch sagen, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich habe, dann gut, dann ist das halt so. Aber ich glaube, ein Großteil der Patienten würde das auf jeden Fall, wenn man es mal thematisiert ansprechen und einfach auch nochmal nachgucken können, ne? Und sagen, ja, hier, ich war ja beim Neurologen, der hat Blut abgenommen und dann gucke ich da rein und dann sehe ich das, ne? Oder dann sehe ich im besten Fall auch die Diagnose, die er da ergänzt hat oder so. Also ich finde, da haben wir irgendwie alle Beteiligten, die da mitspielen, haben eigentlich nur Vorteile, wenn es gut läuft.
Ja, das kann ich bestätigen, auch aus der Patienten, von der Patientenseite her. Und ich ärgere mich dann halt auch immer wieder. Also ich sage, bringen Sie das nächste Mal mit. Und die Leute bringen es nicht mit. Und dann sitze ich dann wieder und weiß nichts. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Patienten doch noch sich im Endeffekt gar nicht für ihre Daten, Gesundheitsdaten interessieren. Und dann sage ich dann manchmal so, sagen Sie mal, machen Sie Online-Banking? Ja, klar. Ich so, gucken Sie darauf? Ja, gucke ich. Ich so, ha, okay. Und was ist so mit Ihren Gesundheitsdaten? Interessiert Sie das nicht? Und dann, also ich sage jetzt immer proaktiv, gucken Sie sich bei der Krankenkasse an. Haben Sie die Krankenkassen-App? Haben Sie schon EBA eingerichtet? Machen Sie das. Das sind Ihre Daten. Sie, ja. Gehen Sie damit um wie mit Ihrem Bankkonto. Ja. Mhm. Und wenn ich diesen Bankkontovergleich mache, dann verstehen es so manche mehr. Mhm. Aber viele, also ich meine, gut, das kommt natürlich immer auf das Patientenklientel an. Ja. Die sind doch wirklich weit davon.
Das ist ein
guter
Vergleich und das ist ja auch nochmal einfach für sich selber, das zu verstehen, ist das doch auch echt eine gute Idee. Das übernehme ich mir mal. aber ich spreche auch tatsächlich jeden Patienten darauf an. Einmal, das ist auch so eine Sache, ne? Und Kollegen dann, ja, wir haben keine Zeit darüber zu reden und wer bezahlt uns das, dass wir jetzt über die EPA reden? Und ich bin auch kein Fan, ich will jetzt nicht erklären, wie das alles funktioniert, aber der Satz, Sie haben eine EPA und beschaffen Sie sich doch mal einen Zugang. Finde ich, das kostet nichts und das hilft uns ja im Zweifel dann auch weiter.
Das sehe ich auch so.
Die Krankenkassen sind da, finde ich, auf jeden Fall eigentlich in der Pflicht und Werbung machen hilft. Ja, gucken wir uns hier Günther Jauch und die Shop-Apotheke an. Also ne, wenn man das würde, könnte man das sicherlich in den Kopf der Menschen bringen. Aber tatsächlich einfach, damit wir uns selber besser helfen können in der Praxis als Arzt, die Patienten dafür mit einem Satz zu sensibilisieren, macht Sinn. Und ja, natürlich nehmen wir nicht alle mit, aber wir haben es dann wenigstens mal angesprochen und viele, glaube ich, versuchen es auch. Dann kommt ja der nächste Step, die versuchen es und dann scheitern sie an diesen ganz schlimmen Hürden, die es da gibt. Ne? Ich weiß nicht, hast du eine EPA? Also hast du dich da mal angemeldet?
Ich habe mich angemeldet, aber ich bin auch an der Hürde gescheitert. Und da fällt mir etwas richtig Gutes zu ein, weil ich weiß nicht, ob du weißt, was diese Hürden, diese Hürde dieser Anmeldung angeht. Das gibt's auch bei Banken ganz häufig. Und meine Töchter, die jetzt in der Pubertät sind, die wollen jetzt Online-Banking machen. Und dann waren wir jetzt hier in der Sparkasse und dann standen wir da und haben die uns erzählt, die haben so Online-Banking-Einrichtungstage. Dann sitzen da so ganze Teams, da können die Leute reinkommen und die helfen allen, sich da anzumelden. Das Gleiche bräuchten wir von den Kassen auch, wo man so hinkommen kann und wo so Leute einen da begleiten, wie meldet man sich eigentlich an. Und die sitzen dann da wirklich mit dem Handy und haben uns das wirklich gezeigt und ihr gezeigt, wie sie da diese ganzen Daten eingibt. Und das fand ich richtig, richtig gut. Also im Endeffekt brauchen wir so Befähiger. Bitte?
Digitaltraining.
Ja, Digitaltraining für die Bürger. Ja, für die, also warum gibt es dann nicht so Räume, dass, wenn jetzt hier jemand von der Krankenkasse zuhört, sollte das sich von den Banken bitte abgucken.
Ja.
Hier gerne mich anschreiben.
Ja. Dass man es nicht schafft, also technisch nicht schafft, sondern es ist auch einfach, was die ganzen Hürden angeht, wie man sich da verifizieren muss und dann muss man Postident machen. Ein Patient hat mir so eine Story erzählt, der hat seiner Krankenkasse gesagt, dass er nicht zu Hause ist, also das Postident kann nicht nach Hause geschickt werden, also sie sollen es bitte zur Arbeit schicken, haben die gesagt, nee, das können sie nicht machen. Daraufhin musste dann die Post zweimal zu ihm nach Hause einen frustranten Versuch verzeichnen, um dann an die Post zu schicken, damit er dann zur Post gehen kann. Also ich mir denke, das ist auch einfach Kosten, Und man will es, aber man schafft es nicht, ne? Und also diese Hürden müssen wir abbauen, weil, wenn der Patient jetzt hier gerade motiviert ist, das ist ja so ein bisschen wie das, was du auch von den Diga-Rezepten erzählst, ne? Wenn man da nicht schnell in die Umsetzung kommt und also nach 3 Wochen ist das auch raus, ne? Also das Total. Ist jetzt vielleicht hier und dann ist es noch 2 Tage im Kopf, weil sie denken so, ah ja, die Frau Rindert hat ja gesagt, das wäre eine gute Idee, dann versuche ich es jetzt mal, dann scheitert man zweimal und dann kommen sie wieder und sagen, hat nicht geklappt.
Also die Hürden müssen dringend gesenkt werden. Ich weiß, da sind der Datenschutz und alles ist da ganz relevant, aber das muss unbedingt noch einfacher werden. Und dieser Momentum auch dafür muss genutzt werden. Ne? Ja. Na gut, lass uns mal zu anderen Themen übergehen, weil ich kann mir vorstellen, die hier zuhören, die kennen dich natürlich auch halt als digitale Arztpraxis und die denken sich, ja, was macht denn die Annette jetzt, was nutzt sie denn da jetzt alles? Und wir reden ja hier über digitale Tools. Und da würde ich mal gerne so ein bisschen so Step by Step mit dir durchgehen, was du nutzt du darfst auch gerne einmal den Namen nennen des Herstellers, wenn du möchtest, und an welchen Stellen du was eingesetzt hast und vielleicht womit du angefangen hast und was dann so Step by Step dazu gekommen ist. Also, wollen wir vorne anfangen? Vorne anfangen bedeutet, der Patient kommt in die Praxis rein. Was habt ihr da? In eigener Sache. Docs Digital Connect bringt klinisch Tätige an digitaler Medizin interessierte Ärzte und Ärzte mit Unternehmen zusammen, die digitale Produkte und oder KI-Lösungen entwickeln. Dabei geht es um eine bezahlte Nebentätigkeit, einige Stunden im Monat für Feedback, Testphasen, die Mitarbeit in Expertengremien oder auch die Weiterentwicklung von Ideen und Konzepten. Gerade jetzt, wo KI zunehmend Einzug in die Medizin und im das Gesundheitswesen erhält, ist gerade das ärztliche Erfahrungswissen entscheidend, um wirklich praxisnahe, sichere und wirksame Lösungen zu gestalten. Also, wenn Sie Arzt oder Ärztin sind und sich in diesem Bereich engagieren möchten, registrieren Sie sich kostenlos gern unter docsdigital.de/connect. Ja, und wenn Sie ein Unternehmen sind und Ärztinnen und Ärzte für Ihr Projekt suchen, dann finden wir für Sie die passenden Köpfe unter docsdigital.de/connect. So bringen wir die digitale Medizin Schritt für Schritt in den klinischen Alltag.
Ich erzähle es immer tatsächlich lieber so. Also
okay, mach du wieder.
Wie ich gestartet bin, sozusagen.
Ja, mach du. Okay.
Ich bin ja aus der Praxis, aus der Klinik geflüchtet, weil ich nicht das machen konnte, was ich wollte.
Ja.
Und habe mir dann gesagt, okay, dann versuche ich das mal hier. Und die Praxis ausgesucht habe ich mir nach der Homepage schon mal. Also jetzt ich nicht als Patient, sondern als Arzt. Ich habe geguckt, okay, ich will Allgemeinmedizin machen. Und dann habe ich mir 4 Praxen rausgesucht, die hier im Umkreis waren und die eine Homepage hatten, weil ich mir angucken wollte, wie es aussieht. Schon die erste Eintrittspforte, auch das, was
total.
Patienten berichten. Wie sind sie auf uns gekommen? Ja, ich habe gegoogelt und dann habe ich gesehen, bei ihnen kann man Online-Termine buchen, dann bin ich gekommen. Also das ist wirklich fast jeder Neupatient erzählt diese Geschichte. So war es bei mir auch. Und ich bin hier in eine Praxis gekommen, die wirklich schon sehr digital war für diese Zeit. Sonst hätte ich auch nicht angefangen, muss ich sagen. Das war für mich auch ein Entscheidungsgrund, hier zu starten. Es gab keine Papierakten, es gab Computer, es gab ein PVS-System. Also so sind wir gestartet und dann, wie gesagt, ich liebe Prozesse, ich hasse es, Dinge zu tun, die keinen Sinn machen, ja, wie immer die gleiche Anamnese in der Infektsprechstunde zu schreiben, hat Husten, AU, da habe ich gedacht, das muss man doch automatisieren können, das kann ich doch nicht jetzt 20 Mal schreiben, da werde ich doch Gaga, ja. Und so hat das quasi angefangen, dass ich mich da in dieses alte PVS, was wir hatten, eingearbeitet habe und dann einfach ganz viele Hürden gestoßen bin, wo ich gesagt habe, okay, es geht nicht. Dann haben wir nochmal einmal den Partner, also den Betreuungs-IT-Partner gewechselt, weil ich dachte, vielleicht liegt es daran. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, boah, das ist hier einfach, das ist nur Schmerz, ich kann es nicht aushalten. Und dann hatte ich die wilde Idee, dass wir sagen, okay, komm, wenn wir den Laden jetzt kaufen, dann müssen wir es auch einmal richtig in Tabula Rasa machen. Und dann haben wir quasi über den Jahreswechsel hier das PVS-System gewechselt mit Serverwechsel und allem Pipapo. Also im Weihnachten von 2020 auf 2021 gab es bei uns nichts wirklich zu essen, weil ich beim Serverumzug war. Meine Kinder immer noch schlimm. haben wir gemacht und das hat wirklich uns einfach einen ganz großen Vorteil gebracht, weil dann war ja quasi der Zwischenschritt, okay, was für ein neues PVS will ich, was habe ich für Anforderungen? Meine Anforderungen waren damals eigentlich, ich wollte ganz super gerne Online-Termine haben, weil wir haben hier ein Glastreppenhaus und ich war ja der Assistenzarzt. Und wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen bin, standen die Leute in diesem Glasflur bis oben.
Oh Gott.
Ja. Im Treppenhaus und ich wusste
ich fahre wieder nach Hause.
Ich gedacht habe so, boah, das muss man doch organisieren können. Die können doch nicht einfach alle hier reinlatschen, ne?
Ja,
und dafür habe ich gedacht, okay, das muss man doch irgendwie planen können. Dafür brauchen wir einen Online-Termin, dass wir diese Akutsprechstunde in Termine packen. Das war quasi die eine Idee. Das muss auf jeden Fall einen guten Terminkalender und Online-Termine haben. Und es muss halt irgendwie intuitiv sein. Ne? Man kennt Apple iPhones, da macht man an und dann kann man das bedienen. Das alte PVS-System, was wir hatten, das konnte man nur bedienen, wenn man, glaube ich, 2 Wochen Schulung hatte und dann wusste man immer noch nicht genau, wie es geht. Ne? Und das waren so die Punkte. Dann gab es unterschiedliche, also ich hatte, glaube ich, 2, 3 in der Auswahl. Soll ich die Namen nennen?
Ja. Also für wen hast du dich jetzt entschieden?
Wir sind jetzt bei Medatix, also das ist quasi das Cloud-System von Medatix, was damals noch relativ neu war. Jetzt sind sie ja schon länger dabei, das war ja wie gesagt 2019 auf 20, 20 auf 21 so. Ich hatte damals noch T2 Med und Tomedo, was ja ein Apple-basiertes System war. Das kam halt nicht in Frage, weil wir ja dieses Riesending vorhatten mit 2. Standort und neuer Server. Und damals konnte Tomedo auch noch nicht so gut eine 2-Server-Lösung anbieten. Wir mussten ja unsere beiden Standorte irgendwie synchronisieren. Die haben gesagt, ja, sie würden das mit uns ausprobieren, aber ich muss meinen Kollegen ja immer erklären, dass das Sinn macht, was ich mache. Da war ich dann wirklich nicht mutig genug zu.
Okay.
Dann war halt noch Medatix und T2 Med im Rennen. Und T2 Med hatte einfach damals noch gar keinen guten Kalender. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich jetzt auch nicht testen, ob das jetzt irgendwann kommt. Die haben dann gesagt, ja, nee, das, nächsten Monat kommt das. Es kam dann 3 Jahre später. Also wenn ich zu T2 Med damals gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, echt geflucht. Genau, und dann hatten wir halt Medatix, das hat vom Einrichten und den ganzen Sachen gut geklappt, die MFAs haben super angenommen, weil es auch einfach zu bedienen ist und was uns damals richtig gerettet hat, weil was war denn in der Zeit, da kam Corona,
also ja, quasi ja.
Name und Corona und dann hatten
dann
wir
hattet ihr schon was, ja.
Wir hatten auf einmal Online-Termine, das heißt, wir waren quasi in Dortmund mit einer der wenigen Praxen, die neben dem Impfzentrum auf einmal ganz flexibel, weil ich habe ja dann einen Tag vorher gewusst, wie viel Impfstoff habe ich, ja, dann hat der Apotheker mir das gesagt und dann konnte ich ganz super flexibel die Termine da raushauen, ne? Also das war wirklich eine verrückte Zeit, in der wir einfach dadurch, dass wir so eine gute Orga hatten, weil uns das System so gut geholfen hat, wirklich uns darauf konzentrieren konnten, Studenten einzustellen, Örtlichkeiten zu finden. Da hatten wir hier unten noch Räume frei und dann hatten wir hier echt so ein kleines Impfzentrum und haben von morgens bis abends durchgeimpft. Also das hätten wir niemals geschafft ohne dieses System. Ne? Und das war natürlich auch super, weil ganz viele Patienten darüber auch einfach geblieben sind. Ne? Die haben damals gesagt, so, boah, sie waren die Einzigen, wir haben sie gefunden, so nach dem Motto. Ne? Und ich hatte auch nicht mehr die Patienten im Flur stehen. Also es war eigentlich nur Win-Win.
Also, du hättest ja einfach mal so ein Vorher-Nachher-Bild machen müssen.
Ja, das wäre echt cool, ne? Ja. Ich erzähle das mal also, auch immer noch ganz tapfer allen Assistenzärzten hier, die dann sich darüber beschweren, dass manchmal noch OTs reinkommen. Also Patienten ohne Termin, um das nochmal
zu erklären.
Okay. Ihr wisst ja gar nicht, wie, also wir machen mal eine Woche die Online-Termine aus, mal gucken, was dann hier los ist.
Aber das wäre, ich meine, besser jemanden überzeugen kannst du nicht, als wenn du so ein Bild hast. Oder Vorher-Nachher-Effekt.
Auf jeden Fall. Ja.
Okay, wie ging es dann weiter?
Genau, dann, also dieser große Step hat ja schon mal alle Hürden hier so ein bisschen aufgedröselt, ne? Weil diese Angst davor, dass man Sachen ändern kann und dass es dann hinterher besser werden könnte, hatten wir ja damit eigentlich schon allen genommen, ne? Weil also die Mitarbeiter waren natürlich ein bisschen ängstlich. Die Patienten waren auch, also die haben natürlich den PVS-Wechsel jetzt nicht so mitgekriegt, aber dass sich einfach Dinge ändern, ja, die muss man natürlich mitnehmen, aber die haben auch gemerkt, ne, auf einmal muss man hier morgens nicht mehr im Flur stehen, ne, und man kann uns einfach besser erreichen. Und das Erreichen ist dann mein nächster Punkt gewesen, weil das fand ich auch richtig schlimm, also telefonisch immer Motzerei und aber auch E-Mails, ne, wir hatten, weiß ich nicht, teilweise montags morgens 150 E-Mails, ja, wo dann der Workflow so war, dass erstmal alles Spam gelöscht worden ist, danach dann versucht rauszufinden, ob irgendwelche wichtigen Sachen sind und dann hat man so geguckt, weiß ich nicht, Patientenanfragen, Apotheken, Notfallmedikamente, ne, also das, da musste, hat man ja ne, gar keinen Überblick drüber gehabt irgendwie. Da habe ich gesagt, okay, das muss doch irgendwie besser gehen und was ich damals gehofft hatte, das war auch so ein Grund, warum ich ein bisschen sauer auf Medatix war, dass es eine gute Patienten-App gibt. Tatsächlich war die App, die sie damals hatten, einfach auch im Test erst aufgefallen. Vorher sah das alles gut aus, im Test dann aus unterschiedlichen Gründen aufgefallen, warum das eigentlich nicht für uns nutzbar war als große Praxis. Das heißt, das fiel jetzt weg und dann brauchte ich einen neuen Kanal, wie kommen Patienten irgendwie an uns ran, ohne dass sie uns anrufen oder dass sie hier im Flur stehen. Und dann haben wir quasi die Online-Rezeption eingeführt, 321med. Das ist ein Tool, was total niederschwellig funktioniert und auch für uns als Praxis total einfach zu nutzen war, weil es war oder es ist einfach nur quasi ein Button, den man sich auf
die Webseite macht.
Auf die Homepage reinpackt und dann erzeugt es unten so ein kleines Feld. Ja, und da kann man sich dann einfach ganz individuell ganz viele Prozesse abbilden. Also das heißt Terminbestellung, Rezeptbestellung, also Kommunikation mit der Praxis, das kann alles darüber laufen. Und warum ist das einfach viel geiler als E-Mail? Ich habe, das ist ja so ein bisschen mein Lieblingswort, ne? Strukturierte Daten. Also ich habe Namen vom Patienten, ich habe eine Telefonnummer, ich habe alles, was ich brauche, was, wenn die E-Mail mit Sonnenblume 21 hat geschrieben, nicht kommt. Ja? Und ich habe wie bei WhatsApp einen strukturierten Verlauf. Das heißt, wenn drei Leute an dieser Online-Rezeption arbeiten, sehen die ja immer, was geschrieben worden ist, weil das ist in Line und man kann zurückscrollen und sehen, ah ja, okay, ne, da, das geht so und so. Und dazu kommt, dass es einfach datenschutzkonform ist, ne, weil das war ja diese E-Mail-Geschichte damals auch nicht. Gut, man konnte sich halt nicht anders helfen und die Patienten haben sich ja von sich aus gemeldet. Dann ist das, glaube ich, so ein Graubereich, aber schön und sinnvoll war das sicherlich nicht oder ist es sicherlich nicht. Ne? Mhm. Und damit hatten wir dann auch auf einmal ein Tool, wo wir quasi eigentlich alles matchen können. Ne? Wir konnten quasi unser Telefon ein bisschen entlasten, wobei da muss man sagen, diese Werbung, dass dann keiner mehr anruft, das stimmt, glaube ich, nicht. Viele Menschen haben einfach im Gefühl, dass man mal anrufen muss, gerade wenn irgendwas Dringendes ist. Wenn die dann mal gelernt haben, dass es eigentlich über die Online-Rezeption schneller geht, dann ist das meistens auch ein guter Weg, aber und wir hatten quasi, wir konnten unsere Online-Termine da einbauen, weil ganz viele Anfragen, die kommen, gehen gar nicht mehr bei den MFAs ein, sondern die gehen automatisch dann, weiß ich nicht. Man sagt, Sie brauchen einen Termin in der Sprechstunde. Was brauchen Sie für einen Termin? Ich will in die Infektsprechstunde. Klicken Sie drauf, kommen Sie in den Online-Termin Infektsprechstunde. Musste keiner was machen. Ne? Der Patient gibt seine Daten ein, kriegt den Termin. Unser System schickt ihm automatisch die Terminbestätigung plus einen Tag vorher noch die Erinnerung, ne? Das heißt, darüber haben wir zum Beispiel auch fast gar keine No-Shows mehr bei uns. Und keiner musste sich kümmern. Ja, also es ist ein Prozess, den die MFAs auch früher richtig schlimm fanden und was die richtig gestört hat, was auf einmal gut läuft. Ne? Und darüber kriegst du einfach ja,
gute alle Laune im Team.
Ne? Weil Change ist schwierig, Change macht Stress, Prozesse sind dann durcheinander und da muss man auch echt nah aneinander bleiben und sich immer wieder mal aussprechen. Ich habe hier auch, glaube ich, schon viele Sachen gemacht, die nicht alle ganz so geil fanden. Aber gut, da kriege ich auch ehrliches Feedback. Bei der Online-Rezeption war das, glaube ich, nach 3 Tagen, Frau Rennert, wenn Sie das wieder abschaffen, dann kündige ich.
Okay, ja, ist doch super. Habt ihr auch so eine Telefon-KI-Assistenz oder nicht?
Nee, das war dann das Nächste, was wir gemacht haben. Da war ich nämlich, als ich selber Corona hatte, war ich mal im Homeoffice. Und wir haben schon ganz lange eine Telefonanlage, die, also wir hatten hier nie ein Telefon, was klingelt oder ganz am Anfang, aber das hatten wir relativ schnell dann auch auf so eine richtige Telefonanlage umgerüstet, wo quasi man eine Warteliste hat und sowas. Ne? Dann war ich in Corona krank und konnte nicht arbeiten, aber telefonieren, weil ja hier noch 1000 andere Leute krank waren. Und so, hallo. Und dann habe ich gesehen, was das für einen Stress macht, wenn man sieht, 5 Leute sind in der Warteschlange. Man sieht nur, wie die Zeiten, die Oma kommt nicht zum Punkt. Ja, man kann die aber auch nicht abhängen. Und man weiß eigentlich schon, wenn man den nächsten Anruf annimmt, man kann gar nicht durchatmen, weil man weiß, okay, ich kann jetzt nicht noch eine Minute mal kurz eben Luft holen, weil da warten ja Leute 14 Minuten. Geht man ran und das erste ist, ich bin seit 14 Minuten in der Warteschlange. Also, okay, hallo. Ne? Da habe ich gedacht, boah, Leute, das ist doch schrecklich. Wie haltet ihr das aus? Und dann kam halt auch das Feedback so, ja klar, ne, man will eigentlich nicht, keiner wollte ans Telefon, keiner wollte diesen Job machen, muss man natürlich machen, haben sie dann ja auch gemacht, aber es war natürlich maximal nervenaufreibend und anstrengend und dann haben wir diesen Vitas eingeführt, Telefonassistent. Mhm. Das heißt, es geht ja jemand, also wir sind erstmal besser erreichbar, weil es ist halt nicht besetzt. Das war aber vorher eigentlich auch nicht. Also besetzt war nicht. Man hat halt nur sehr lange schöne Musik gehört. Aber man kann einfach seine Anliegen hinterlassen. Und was daran eigentlich das Tolle ist fürs Team oder was da den meisten Benefit gebracht hat und auch diesen Arbeitsplatz einfach wieder workable gemacht hat, ist, dass die Mädels ja von sich aus entscheiden können, wen rufe ich wann an, wie schnell rufe ich zurück, muss das jetzt sofort sein oder ne, kann ich das, ne, wenn da eine Akutanfrage kommt, rufe ich da direkt zurück, wenn jemand einfach nur ein Rezept haben will, kann er das aussprechen, auch da hatten wir vorher eine Voicebox, die muss man aber abhören, ja, also auch das bindet Zeit, jetzt kann man einfach lesen, Herr Meier will, was weiß ich, Atorvastatin, Rezept fertig aus dem Online, aus der aus dem Telefonassistenten kann man eine SMS verschicken. Ihr Rezept ist fertig. Sie können in die Apotheke gehen. Ready. Ja. Also, man muss nur noch die Hälfte telefonieren, weil einfach die Hälfte der Anfragen nicht mehr reinkommt. Und die kann man dann auch noch so telefonieren, wie man sie selber telefonieren will. Man weiß, wen rufe ich an? Ich kann mir die Akte schon aufmachen. Ich weiß, warum er anruft. Ja. Das ist ein ganz anderes Mindset, auf dem man dann auf einmal arbeitet. Ja? Das ist einfach so eine Arbeitsqualität. Und das ist auch genau das, warum ich sage, Digitalisierung bedeutet ja nicht, ich will jetzt cool sein und brauche einen Telefonassistent, sondern ich muss meine Mitarbeiter und mich irgendwie in eine Position bringen, in der unser Job Spaß macht und in der wir einfach die Versorgung aufrechterhalten können, ohne dass man sich nach 3 Wochen Telefondienst aufhängen will, weil man einfach so einen Cortisolspiegel hat, dass man es nicht mehr aufhalten kann.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, ich werde natürlich die ganzen Hersteller da auch in den Shownotes von dieser Folge verlinken und sowohl darauf hinweisen, wer da noch genaueres zu wissen möchte, wie das AI war schon zweimal mit 2 Kollegen da, mit auch einem Neurologen, Psychiater und einem HNO-Arzt, die das in ihrer Praxis und im MVZ einsetzen und 321 Med war auch schon da und wenn man dann noch weiterhören möchte, kann man da nochmal direkt reinhören, um noch mehr dazu zu erfahren. Gibt es denn noch andere Tools, wo du sagst, darauf würdest du jetzt nicht mehr verzichten wollen? Vielleicht auch diagnostisch oder therapeutisch, das muss jetzt nicht nur Prozesse sein. Vielleicht hast du zum Beispiel schon auch, was weiß ich, beim EKG nutzt du irgendwelche KI-Unterstützung, nutzt du es vielleicht überhaupt schon irgendwo in deiner Praxis? Kann ja auch sein. Also
eine Sache, die ich noch richtig gut finde und die auch die Assistenzärzte so gut finden und Patienten auch manchmal meistens, ist die Online-Anamnese oder die digitale Anamnese. Ja? Wir haben so unterschiedliche Terminarten. Zum Beispiel kann man ja bei uns eine Telefon-AU buchen. Auch dafür muss man halt einen Termin buchen über einen Online-Termin, der dann sich in unseren Terminkalender aktualisiert. Und wenn man den Termin bucht, bekommt man automatisch den Link, um diese Anamnese zum Beispiel für die Telefon-AU auszugeben. Das heißt, wir fragen die aktuelle Nummer, wir fragen die Symptome ab, wir fragen die aktuelle Krankenkasse ab und genau, was man jetzt braucht, ob man eine Krankschreibung braucht, ab wann man die braucht. Das heißt, derjenige, der zurückruft, das ist bei uns immer natürlich ein Arzt, muss ja auch so sein, soll auch so sein, weil man ja auch die rausfiltern will, die jetzt vielleicht nicht die Telefon-AU haben sollten, sondern kommen sollen. Aber man ist total vorgebrieft. Ja? Wir haben natürlich Abläufe im Computer schon, wo man da nicht mehr viel tippen muss, aber da waren die früher schon ganz glücklich drüber, dass es eigentlich darüber auch schnell ging. Jetzt geht es einfach noch schneller. Ja? Also man kann Idana.
Ja, die waren auch schon mal da. Die kann ich auch verlinken. Ja, ja,
das
sehr gut.
Das ist im Moment noch ein nicht so schöner Rückschritt in meinem PVS-System. Das ist aber was die ja über den Medatix hat ja quasi den Health Hub auf der DMEA gelauncht. Und da geht's jetzt los. Und also wenn das dann noch verbessert wird, dass man zum Beispiel aus diesen Daten schon direkt die Anamnese rüberziehen kann ins richtige Feld und, dann hat man noch mehr Arbeit gespart und hat einfach quasi die 2 Minuten, die man zum Telefonieren hat, wirklich dafür, mit dem Patienten einmal zu fragen, wie geht's ihm denn, als wenn man diese ganzen administrativen Dinge da auch noch besprechen muss. Ne? Also das sind so Sachen, oder wir benutzen das auch für die Reiseimpfberatung, für die Adipositasberatung, dass man einfach schon mal einen Eindruck oder Patienten oder also all diese Dinge, wo man einfach vorher schon ein Bild haben will über den Patienten. Hier kommt eigentlich fast nie jemand rein in mein Arztzimmer und ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ja, außer der hat jetzt irgendwie in der Anamnese das nicht angegeben oder der wollte das nicht. Ne? Dann kann ich ja nichts ändern. Aber die meisten sind ja froh, dass sie auch schon mal ihre Sachen loswerden können und dann kann man einfach ganz anders in so ein Gespräch gehen, als wenn man so reinkommt und sagt, ja, hallo und jetzt fangen wir von null an. Ne? Also das finde ich wirklich auch eine ganz große Unterstützung, einfach in dieser Arztzeit, die ja sehr begrenzt ist, dass man da einfach Zeiten spart. Ne? Genau. Und zu Tools selber, also KI-Tools, ich hatte mal diese Noah Notes, heißt das, getestet. Ja. Das ist ja eine KI, die das Gespräch, Arztgespräch mit aufzeichnet und sich da, und dann strukturiert wiedergibt. Ich glaube, dass das quasi die Zukunft ist, also nicht Noah Notes, ja, sondern dieses, diese Idee, der KI, die KI ja zu nutzen im ärztlichen ja Setting. Aktuell ist das nicht zielführend, weil das einfach nicht so funktioniert und so integriert ist in die ganzen Systeme, wie wir es brauchen. Aber da arbeiten ja gerade alle mit Hochdruck dran und ich glaube, das wird nochmal wirklich den ärztlichen Alltag total verändern, weil man darüber natürlich einfach viel bessere Anamnesen hat, viel Zeit spart in der Dokumentation, vielleicht Entscheidungshilfen dadurch auch nochmal hat. Und also das wird ein Gamechanger, da muss aber wirklich noch ein bisschen was kommen, weil im Moment bin ich tatsächlich über diese Prozesse, die wir uns in dem Praxisverwaltungssystem erarbeitet haben, über so Standardabläufe, ne? Also eine Anamnese aufzeichnen, ich arbeite mit Dragon Medical, also ich tippe nicht, sondern ich spreche, bin ich noch schneller, als wenn ich jetzt bei Noah Notes, das ja nicht integriert ist, quasi eine Datei kriege, die ich dann nochmal verändern muss, die ich dann in mein System speichern muss. Das dauert tatsächlich so viel Zeit, dass in der Zeit habe ich es schneller über die anderen Lösungen. Ne? Aber ich glaube, dass das wirklich was ist, was uns wirklich, wirklich helfen wird und einfach auch den Fokus nochmal ganz anders setzen kann.
Ja, also ich finde das schon, also nur Not, die haben das auch schon mal vorgestellt, da hat ein Kollege das präsentiert, wie er das macht in der Praxis, in der Anamnese, fand ich schon sehr beeindruckend, aber klar, man muss immer noch trotzdem aufgrund der unterschiedlichen Systeme viel hin und her kopieren und ich bin mir auch sicher, dass das in vielen Systemen irgendwann automatisiert integriert sein wird, dass man darüber stolpert und das auf alle Fälle nutzen wird, ja. Das wird sicherlich auch nochmal die Kommunikation mit den Patienten verändern, wenn man sie wirklich dann angucken kann und nicht mehr zwischendrin irgendwas notiert. Aber es hängt natürlich auch von dem Fach wieder ab. Du wirst wahrscheinlich nicht so viel dokumentieren zwischendrin, sondern mehr mit dem Patienten sowieso sprechen und das im Nachhinein erst tun. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Prozesse und Abläufe.
Aber es wäre natürlich einfacher, ne? Weil man hat, also das ist auch immer so ein Thema bei uns, wenn die neuen Assistenten kommen, die haben ja immer alle Angst vor dem Diktiergerät. Ich weiß nicht, ob das in der Klinik so anerzogen wird. Und tippen dann lieber so mit zwei Fingern, wenn ich das sehe, bin ich echt streng, sage so, und dann setze ich mich daneben und dann diktierst du das jetzt, weil einfach die, wenn man sich einmal getraut hat, auch sich selber dabei zuzuhören, einfach da bessere Anamnesen rauskommen, man hat einfach viel mehr Input da drin und ich glaube, wenn das System selber mitschreibt, dann kommen nochmal neue Sachen auch mit, ne? Die man dann vielleicht mehr dokumentieren würde, wenn man denn dann die Zeit hätte oder sich auch erinnert, weil das ist ja auch sowas, ne? Ich dokumentiere eigentlich fast immer hinterher. Ja. Und ja, also ich glaube auch, dass da manchmal Sachen vielleicht dann durchgehen, ne? Die so eine KI einfach mitgeschnitten hätte, wo man sagt, ach ja, stimmt. Ne?
Bevor wir jetzt zu dem letzten Projekt noch gleich kommen, noch eine letzte Frage. Wie organisiert ihr, habt ihr ein Tool, wie du dich in der Praxis mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisierst? Also ich habe schon von allem Möglichen gehört. Also wie macht ihr Onboarding, wo manche machen es in Anführungsstriche in irgendwelchen Google-Ordnern, die nächsten in irgendwelchen OnDrive-Ordnern, die nächsten nutzen Trello, die nächsten, also Projektmanagement-Tools, oder manche nutzen einfach nur ein Word-Dokument, das irgendwo abgelegt ist. Habt ihr da einen Prozess oder habt ihr da sozusagen interne Strukturen auch, damit, wenn jemand kommt oder geht oder so Arbeitsläufe, Prozesse, wo erklärt wird, wie ihr was macht? Oder ist das eher alles nur im Doing?
Unterschiedlich. Also da würde ich mir tatsächlich noch was viel Professionelleres wünschen, aber das ist alles.
Ja, kannst du mal erfinden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar schon mal ein Dokument dazu erstellt, was ich mir da so wünschen würde. Ich glaube, das liegt seit 2 Jahren.
Oh, ich glaube, wir hören interessierte Menschen zu.
Ja. aber also was wir nutzen tatsächlich, das ist mir auch super wichtig, sind, dass wir an allen Arbeitsplätzen in unserer Praxis einheitliche Arbeitsbedingungen haben. Ja, das finde ich ist auch immer was ich allen Kollegen sage. Ihr könnt nicht an jedem Computer einen eigenen Ordner haben und einen eigenen Browser und ne, wir nutzen einen Chrome-Browser, der quasi ein Profil hat und da sind alle wichtigen Sachen drin. Ist der Zugang zum Labor drin, da ist der Zugang zur Online-Rezeption drin. Also alles ist an allen Arbeitsplätzen gleich. Das kostet 0 €. Ja, das Einzige, was man machen muss, ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man nicht jeder sich da alle Sachen runterziehen kann an seinem privaten Rechner. Aber das ist einfach schon mal super wichtig, dass man an jedem Platz gleich die gleichen Bedingungen hat, damit man sich nicht umordnen muss. Dann haben wir als Tool für das Teammanagement Pepito. Das ist so ein Tool, wo man Dienstplanung machen kann, Arbeitszeiterfassung kann, wo man Urlaub krank einreichen kann, ne, dass einfach die Praxismanagerin da Überblick über diese vielen Mitarbeiter hat und wir einen zentralen Ort haben, wo man quasi wir legen da die Mitarbeitergespräche ab, wir haben da so ein, jeder Mitarbeiter hat da so einen kleinen Ordner, ne, also diese ganzen Sachen. Und was wir hatten, was wir gerade ändern, ist, wir hatten bis jetzt immer ein Praxis-Wiki. Da haben wir quasi alle unsere Prozesse, Ansprechpartner und so untereinander geschrieben. Das war aber tatsächlich sehr schwierig, da einfach dran zu bleiben und diese Sachen zu überprüfen, weil das ja einfach sehr self-made ist. Ne? Dann waren da immer so kleine Videos, wie lege ich ein Langzeit-EKG an und solche Sachen, aber alles so. Ne? Und wir haben das jetzt seit letztem Jahr gewechselt und machen das übers QM. Ne? Das ist ja auch so ein gruseliges Wort, was ich früher mal dachte, so, boah, QM, das kommt aus der Hölle, wer will denn sowas? Nur Zettel, die schrecklich dein Leben erschweren. QM ist ja was richtig Cooles, wenn man mal wirklich versteht, wofür das da ist. Ne? Also das macht ja, also das kann uns allen helfen, wenn wir es aber leben und wenn es eben nicht diese blöden Zettel sind. Und wir haben da Paul, heißt das. Das ist so eine Plattform, die quasi diese ganzen Dinge schon vorgefertigt anbietet und haben da jetzt alle unsere Prozesse eingeführt und erweitern das jetzt gerade auch und haben von diesem Browser hat jeder Mitarbeiter einen eigenen Zugang. Das heißt, wir dokumentieren da drin unsere Teambesprechungen. Wenn neue Sachen kommen, hier EPA oder sowas, wird es da eingearbeitet. Und wenn man nicht weiß, wie ging das nochmal? Ne, dann gibt man ein Stichwort ein und dann kommt man dahin. Ne?
Paul heißt das?
Paul heißt das, ja.
Das ist okay, das musst du mir nochmal schicken, damit ich das auch verlinken kann. Ja, spannend. Ja, und weil du so viel Ahnung davon hast und da so tief drin steckst und du mir vorhin im Vorgespräch gesagt hast, du hast so viele WhatsApp von Kollegen und Freunden oder bekommen, die gesagt haben, ach Annette, du weißt das doch, ich fange jetzt an und will eine Praxis eröffnen. Wie mache ich das denn? Hast du dir gedacht, das stellen wir jetzt mal auf professionellere Beine, ne? Und vielleicht magst du da noch ein paar Sätze zu sagen.
Ja, genau. Also wie man ja wahrscheinlich merkt von dem, wie ich darüber rede, ist das wirklich was, für das ich brenne. Mir macht das super Spaß und ich finde es total traurig, dass so viele Kollegen da so verzweifeln und dass die so ausgebrannt sind und dass die sogar überlegen, ihre Praxis aufzugeben, weil sie irgendwie diesen ganzen Dingen nicht gewachsen sind oder denken, dass man da so überrollt wird. Und da habe ich mir mit einem Kollegen zusammen überlegt, dass man das vielleicht einfach noch weiter ausrollen kann und dass einfach die Informationen, die man dazu bekommt, ja häufig schwierig sind, wenn man sich die selber suchen muss. Und ne, wir sind im Zweifel Best Practice. Ja, man kann sich das abgucken. Und damit haben wir Praxis Digital gegründet. Das soll helfen dabei, dass Kollegen einfach niederschwellig da einfach mal gucken können. Wie könnte es gehen? Was könnte für mich passen? Ja, da kann man eine Fortbildung sozusagen dazu machen. Was ist Digitalisierung? Was sind so die ersten Schritte? Oder auch Kollegen, die vielleicht schon weiter sind, die da nochmal gucken wollen, was gibt's denn noch? Dass man einfach zusammenarbeiten kann und dass man sich vom Kollegen zu Kollegen darüber unterhalten kann. Hey, wie machst du das denn? Dass nicht jeder das Rad alleine erfinden muss, sondern dass man da einfach Synergien findet und sich abgucken kann, hey, das passt für mich und das will ich auch machen oder nee, das passt für mich nicht, ich will es lieber anders machen, aber dass man da einfach so ein paar Ideen bekommt und das mitmachen kann. Da bei der Organisation dieser Geschichte stößt man an viele Grenzen, die ich auch echt traurig finde, weil zum Beispiel die Zertifizierung dieser Fortbildung, ne, und das ist ja wirklich eine Fortbildung, finde ich, die ärztlich gesehen, also das ist auch was Ärztliches, das ist Patientenversorgung. Es ist wichtig, dass wir diese Zeiten schaffen und dass sich da einfach die Ärztekammer so hinstellt und sagt, ja, das ist ja kein medizinisches Thema. Und das ist ja total
kurz gedacht, ja.
Bullshit sagen?
Bullshit, ja, darfst du sagen, klar. Also,
ich darf 15 DMP-Fortbildungen machen und mir das dritte Mal Asthma anhören und dafür kriege ich dann Punkte. Aber dafür, wie ich gucke, wie kann ich überhaupt meine Versorgung aufrechterhalten, wie kann ich meine Patienten besser versorgen, weil ich einfach mehr Zeit habe und ne, das gehört ja dazu, das kann man dann nicht zertifizieren, weil, ne? Und da müsste dann noch, weiß ich nicht, was eingebaut werden. Also machen total. Wir natürlich. Wir wollen, dass das funktioniert und auch, dass das ne, irgendwie attraktiv ist. Aber da würde ich doch echt bitten, dass man da nochmal dran denkt, dass das sicherlich einfach zum ärztlichen Tätigkeit dazu gehört. Das gehört in die Ausbildung, das gehört in die Uni, das gehört in die Facharztausbildung. Ich versuche meinen Assistenzärzten hier alles mitzugeben, was ich irgendwie kann, damit die sich da gut aufstellen können.
Ja.
Das müssen wir fördern. Also jeder, der da mitmachen will, soll bitte auch springen. Und ja, wichtig.
Also dem stimme ich komplett zu. Wir müssen, also auch CME, finde ich, weiterdenken. Auch jetzt zum Beispiel bei diesem leidigen immer Thema mit den Testzugängen bei den Digas. Ja, weil immer die Kollegen sagen, ich habe keine Zeit dazu. Es müssen auch Nutzung von digitalen Tools, ob das jetzt KI-Entscheidungstools sein werden, ob das Digas sind oder ob das andere Diagnostik- oder therapeutische Angebote sein werden, die digital sind. Es ist auch wichtig, dass wir verstehen oder sozusagen erkennen, was steckt da jetzt eigentlich wirklich drin. Und dann muss auch es für diese Nutzung von diesen Technologien CME-Punkte geben, von mir aus mit Reflexionsfragen am Ende zum Abfragen. Mhm. Aber das muss irgendwie weg von nur rein medizinischen Inhalten, sondern auch der Umgang mit diesen ganzen Anwendungen ist total relevant. Da habe ich erst die Tage was zugeschrieben, ja.
Ja, und das wird ja, das würde ja auch tatsächlich unterstreichen, dass es einfach kein nice to have, sondern eigentlich ein must have ist.
Total.
Ja? Also wir können ohne diese Digitalisierung werden wir die nächsten Jahre die ambulante Versorgung nicht aufrechterhalten.
Nee.
Das wird nicht gehen. Ja, das kann keiner schaffen, weil nur mit dieser normalen Manpower ohne diese Unterstützung wird es nicht gehen. Und wenn es geht, dann nicht gut. Und auf Kosten von einfach der Arbeitsbedingungen, der Patienten und allem. Ne? Und ich finde, das ist einfach nicht das richtige Zeichen. Da sollte man einfach dieses Zeichen, hey, cool, dass du dich kümmerst und dafür belohnen wir dich dann, was weiß ich, mit 3 Punkten oder irgendwie so. Ne?
Also, total, absolut. Ja, ja. Zum Ende möchte ich dir sagen, dass ich, wenn man dich so hört und das, ich glaube, das wird auch so anderen gehen, denken sich, wann macht sie das? Also wie macht die Patientenversorgung? Man muss sich ja mit diesen Dingen auseinandersetzen und so weiter. Also das ist ja alles auch wirklich zeitintensiv, das alles erstmal zu verstehen und sich anzueignen. Und was ich aber so besonders finde, und das hatten wir auch vorher abgesagt, du bist dennoch ein Mensch, der auch sich Ausgleich schafft. Und ich freue mich immer wieder, ab und zu sehe ich mal ein paar Bilder von dir, weil ich glaube, das ist dein Ausgleich. Das würde ich nochmal so gerne ein bisschen hören. Und ich habe, was hast du mir geschrieben? Das ist, was du tust. Du fährst Hardtrail Mountainbike. Und das machst du in wunderschönen Landschaften. Das sehe ich manchmal und denke immer, ja. Also Annette macht es richtig, ja. Die hat wirklich es raus zwischen intensivem Arbeiten und auch Erholung. Sehe ich das falsch oder sehe ich das richtig? Oder ist das dein Ausgleich dafür?
Nein, das ist mein Ausgleich und ohne das könnte ich das hier gar nicht alles machen. Ne? Ich habe ja auch eine Familie, ich habe 4 Kinder. Ich brauche Ausgleich
Wahnsinn.
Von diesen ganzen Kopfsachen, ja. Und auch von diesen... Ja, also man muss ja immer wissen, wofür mache ich das denn eigentlich? Ja,
genau.
Und ich weiß, wenn ich in der Praxis bin, weiß ich, wofür ich es mache, weil ich sehe jeden Tag Patienten, die sich total freuen, dass das hier so ist, wie es ist. Ja, meine Mitarbeiter sind auch meistens glücklich, außer ich komme mit irgendwelchen neuen Tools um die Ecke. Genau, ich bin glücklich, wenn die glücklich sind, aber ich muss dann manchmal auch einfach diesen Kopf leer machen und diesen Körper benutzen. Das ist ja so meine andere Leidenschaft noch. Neben der Digitalisierung bin ich auch echt ein Präventionsfan. Also ich mag gesundes Essen, ich mag Sport und das gehört einfach dazu, ne? Dass man dann einfach auf diesem Fahrrad sitzt, was man mit seiner Körperkraft bewegt und dann auf dem Weg einfach wirklich tolle Sachen sieht. Das sind ja auch immer diese Fotos, die ich dann da poste.
Ja.
Das ist ja immer, letztens bin ich, war ich auf einer Fortbildung in Mainz und bin da Fahrrad gefahren und bin auf so einem Damm gefahren, 5 Kilometer durch eine Blumenwiese. Und mein Gehirn hat einfach die ganze Zeit in Repeat gedacht, Alter, das ist so schön hier, oh mein Gott, das ist so schön. Ich glaube, ich fahre gleich nochmal zurück und damit ich nochmal da durchfahren kann. Und das sind so Sachen, die ich auch dann gerne teile. Ich teile gerne mein Wissen über Digitalisierung und ich teile auch gerne diese Momente. Das ist ja auch so ein Hashtag von mir, Get Out and Move. Ja, dass man einfach mal rausgeht und guckt, wie schön diese Welt ist und warum wir das alles so machen. Und ich kriege dazu gutes Feedback, deswegen mache ich es auch immer wieder. Weil einfach viele wirklich sagen, boah, das ist schön, das habe ich geguckt und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt. Denke ich, ja, alles gut gemacht, super.
Ja.
Das freue ich.
Ja, ich denke immer, wenn ich dann die Bilder sehe, oh, da muss ich auch mal hin. Ich wusste gar nicht, dass es da so schön ist in der Gegend.
Ja, das Ruhrgebiet ist wunderschön. Das ist ja immer so verschrien, aber wir haben hier tolle, super schöne Strecken. Und da kann man auch wirklich ganz kurz, also ich fahre ja nicht hunderte von Kilometern, kann man tolle Sachen sehen.
Also eigentlich ist das schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich würde dich jetzt trotzdem nochmal fragen, gibt es irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, wo du sagst, das würdest du nochmal unbedingt gerne loswerden wollen zum Schluss? Ein Appell oder irgendwas?
Ja, also mein Appell ist ja immer, dass man sich einfach mal traut, neue Wege zu gehen. Das wäre mir einfach wichtig, dass die Kollegen sich nicht abschrecken lassen davon, dass man sagt, oh, was kommt denn da jetzt und oh, ist das dann vielleicht, ne, ist das anstrengend oder ist das, sondern dass man einfach mal ausprobiert und im Zweifel gehört Scheitern dazu, aber die meisten Veränderungen, man muss ja nicht alles auf einmal ändern, ne, aber so kleine Schritte in die richtige Richtung und dass man nicht da verharrt, wo man ist, wo man sich unwohl fühlt, weil es gibt Mittel und Wege, ja, und es gibt Menschen, die man fragen kann und wenn man die fragt, kriegt man meistens sogar auch Hilfe und ich habe das wirklich erlebt, dass man, dass ganz viele Leute total bemüht sind, ja, und uns da auch unterstützen. Und das fände ich toll, wenn wir da einfach aus diesem Starrsein und oh Gott, was kommt jetzt alles und wie soll ich das nur alles schaffen, in die Vorwärtsbewegung kommen und sagen, hey, let's go, machen statt meckern, wir versuchen es einfach mal.
Lieber Nett, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, dich bald hoffentlich mal wiederzusehen und wünsche dir weiter natürlich mit deiner Praxis alles Gute und natürlich jetzt auch mit eurer neuen Unterstützungsmöglichkeiten für ärztliche Kollegen. Das heißt www.praxisdigital.info. Ich werde das auch mal verlinken. Da kann man sich noch genauer informieren, wie man bei euch, bei dir wirklich gute Unterstützung bekommt und sich noch mehr traut. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich finde es wirklich cool, was du machst und ich freue mich, wenn echt viele Leute darüber reden und weil wir vorhin dabei waren, vor allen Dingen auch Frauen aufstehen und reden, weil überall, wo wir sind, sind sehr viele, meistens alte Männer und wir können es auch richtig gut und man muss einfach nur mal losgehen.
Definitiv. Danke. Tschüss.
Ciao.